Wir wollen heute Morgen, wie schon angedroht, weitermachen mit dem Thema Werde Licht. Und ich habe euch ja letztens schon so ein bisschen hingeführt auf das Thema Licht. Und heute wollen wir konkret werden. Lass dein Licht leuchten. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie kann das denn konkret funktionieren? Ich habe euch ja ein bisschen hingeführt über den Ursprung des physikalischen Lichts und seiner Quellen, den Sonnen und der Sonne unseres Sonnensystems, die die Quellen des Lichts, des natürlichen Lichts sind. Wir haben gestaunt miteinander über die ungeheuer komplexen Zusammenhänge in den Sonnen, in der Materie. Und wir haben gelernt, dass es immer mehr Wissenschaftlern schwerfällt, auch nichtchristlichen Wissenschaftlern schwerfällt, aufgrund der ungeheuren präzisen Ordnung, die in der subatomaren Welt herrscht, zu glauben, dass dieses Universum aus einem Zufall entstanden ist. Schauen wir nochmal kurz ein paar Statements an. Edith Zehavi von der Hebrew University in Jerusalem und Avishai Dekel vom Fermilab in den USA sagen, unser Universum benötigt einen Grad an Feinabstimmung in seinen ersten Anfängen, der offensichtlich in Konflikt mit unserem aktuellen Wissen erkennen steht. Also sie sagen möchten, zu behaupten, das ist alles durch Zufall entstanden, kann gar nicht funktionieren, weil diese Zufälle gibt es nicht. Sir Roger Penrose, Mathematiker und Physiker aus dem United Kingdom, sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass unser Universum mit seinen perfekt abgestimmten Konstanten aus Zufall entstanden ist, liegt bei 1 zu 10 hoch 10 hoch 221. Eine Zahl, die man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann. Größer als die Menge aller Neutronen im bekannten Universum. Das ist null, dass das Universum aus Zufall entstanden ist. Und der größte aller Denker und Wissenschaftler, Albert Einstein, hat gesagt, jedem Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. Albert Einstein, Nobelpreisträger 1921. Es ist so gewaltig. Wir wollen heute einen Bogen schlagen, wie wir nach dem Wort Jesu selber in unserem Leben Licht werden können. Was es konkret bedeutet. Wie das in unserem Leben praktisch Realität werden kann. Der Glaube bringt uns nur was, wenn er im Leben praktisch fühlbar, messbar, spürbar zu leben und zu erleben ist. Lesen wir nochmal diesen Eingangsvers, um den wir heute ein bisschen kreisen werden, Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist Licht, auch wenn du dir nicht so vorkommst. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Stell dich eine Stadt vor, auf dem Berg, wo leuchtet, die kann nicht verborgen sein, es sei denn, man knipst das Licht aus. Man zündet auch nicht ein Licht an, setzt es unter einen Kübel, ihr habt auch hier keinen Eimer drüber, sondern jeder sieht es auf diesem schönen Tisch, diese tollen 4 Adventslichter. Es leuchtet allen, die hier im Haus sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Jetzt kann man diesen Vers, den wir hier gelesen haben, wie leider so viele andere Verse in der Bibel, aus einer fordernden, moralischen Art lesen. Lass dein Licht leuchten. Hast dein Licht heute leuchten lassen? Mach mal. So, ich sage euch jetzt 10 Punkte, wie du dein Licht leuchten lassen kannst. Hast deine Tabelle und dann guckst verzweifelt, wie du das abarbeitest. Darum geht es nicht. Wir wollen diesen Vers nicht in dieser moralisch fordernden Art lesen und verstehen und interpretieren. Oft um uns selbst zu bestätigen oder ein guter Christ vor anderen zu sein, das himmlische Punktekonto immer das haben zu lassen. Und oft tun wir das, was wir tun, aus Angst vor Gott und nicht aus Liebe. Und so versuchen wir oft aus eigener Kraft, Licht zu sein, gut zu sein, den Menschen das Christentum nahezubringen. Aber damit erzeugen wir Kunstlicht. Ich habe gesagt, Kunstlicht ist ein Riesenunterschied zum natürlichen Licht. Kunstlicht ist nicht echt. Und die meisten Menschen spüren den Unterschied zwischen Kunstlicht und echtem Licht, zwischen Kunstglauben und echten Glauben, zwischen einem Glauben, der von Angst und Furcht und Scham motiviert ist, und einem Glauben, der aus der Tiefe deines Herzens strömt, ohne dass du was machst. Ich glaube, das große Problem, das die bekennenden Christen in der Modernen haben, ist dieser verkrampfte Glauben, der aus sich selbst funktioniert. Ein Würdigkeitswettlauf um die Gunst Gottes, den keiner, wenn wir ehrlich sind, gewinnen kann. Und dieser Würdigkeitswettlauf stößt mehr ab, als dass er anzieht. Es ist das Evangelium, das so häufig verkündet wird, welches schön ist in den ersten 5 Minuten, wenn man es hört. So lange schön, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Und dann ist es gar nicht mehr so schön, das Evangelium. Es ist das sogenannte Ja-Aber-Evangelium. Ja, Gott liebt dich, aber jetzt kommt das Kleingedruckte. Und wenn du das gehört hast, dann reicht dir es. Gott liebt dich, aber nur wenn du dies und das und das und das und das und das tust. Und schon sind wir wieder, wo wir sagen, ja, was ist denn da froh? Was ist denn da frohe Botschaft? Das ist doch, wie die Welt auch tickt. Das ist unser großes Problem, dass wir einen Gott präsentieren, der nicht viel anders und viel besser tickt als unsere Würdigkeitssysteme in der Welt. Der atheistische Philosoph Nietzsche hat völlig zu Recht meines Erachtens gesagt, die Christen sollten erlöster aussehen. Da ist was dran. Viele Christen sind Sauertöpfer und strahlen etwas aus, wo viele sagen, danke, ich habe schon eingekauft. Schauen wir mal das Licht an, das Jesus, der Mensch gewordene Gott, abgestrahlt hat in seinem Leben. Lukas 15,1. Ich liebe diesen Vers, der ist genial. Es nahten sich aber zu Jesus allerlei Zöllner und Sünder, in der neuen Weltübersetzung heißt es, und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, dass sie ihn hörten, zuhörten. Bleiben wir bei dem Satz schon mal stehen. Warum haben wir hier nicht in unserem Gottesdienst morgens diese Menschen mit zweifelhaftem Ruf, die Zöllner, die Sünder? Warum sind die nicht hier? Warum strahlen wir nicht etwas aus, was sie magisch anzieht? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, und da kommt eine erste Antwort. Dieser nimmt die Sünder an und isst sogar mit ihnen, isst mit ihnen. Jesus zog die moralischen Randsiedler der damaligen Gesellschaft magisch an. Er lud nicht lautstark ein mit scharfer Moralpredigt und schambasierter Predigt, turn or burn, wie es die Armee gern machen, ne? Dreh dich, wende dich um oder verbrenne, furchtbar. Ich bin zutiefst überzeugt, allein seine sanftmütige, barmherzige Ausstrahlung, sein Wesen, sein Handeln ohne anklagende Worte zog diese Ungläubigen an, machte sie neugierig zuzuhören, was hat dieser Wanderprediger zu sagen. Jesus brachte, wonach wir uns eigentlich alle auch hier im Raum sehnen, Hoffnung und nicht Anklage, Annahme und nicht Abwertung. Das hat die Menschen angezogen. Der zweite Satz bestätigt es, er nahm die Sünde an, er nahm sie an. Hilflos leben ohne manipulierende, anklagende Worte. Er duldete die moralischen Randsiedler in seiner Nähe. Er hieß sie sogar willkommen und hatte keine Scheu, sogar Tischgemeinschaft mit ihnen zu haben. Im frommen Judentum war Tischgemeinschaft ein Ausdruck von Freundschaft und Annahme. Das müssen wir einfach verstehen. Er strahlte etwas aus, das die Leute in seiner Nähe willkommen hieß. Er verniedlichte die Sünde nicht. Wir finden keinen Hinweis, dass er ein bisschen Ehebruch, ein bisschen Klauen, Stehlen, Morden, macht ja nichts. Das hat er nie gesagt. Er sagt selber, wer kann mich einer Sünde zeihen? Er hat ein sündloses Leben leben. Aber er hat es in einer Form gelebt, die nicht so, schaut mal mein Licht, schaut mich an, jubelt mir zu, sondern er war einfach der, der er war. Und das auf so eine ganz natürliche Weise. Sein Auftreten, seine Liebe, seine Annahme, seine Barmherzigkeit war sein inneres göttliches Wesen, das aus ihm strahlte. Die Fülle der Gottheit leuchtete aus ihm und strahlte Güte und Annahme aus. Danach sehnen wir uns alle. Wir alle möchten Güte und Annahme erfahren. Wir alle sehnen uns nach Liebe und Annahme tief in unserem Herzen. Und das zog die Gottfernen in Scharen an. Er musste gar nicht Werbetrommel rühren, die kamen einfach. Und ich bin zutiefst überzeugt, dieses Leben hat Gott für uns bereit. Das ist das Licht, von dem er redet, was aus uns strahlen soll. Dass unser Leben leuchtet für Menschen. Dass sie angezogen werden. Wir werden da noch ein bisschen mehr darüber hören. Fromme Geister, und da werde ich immer wieder auf Facebook und anderen Portalen angegriffen. Ich bin zu lasch, zu lieb, zu nett. Fromme Geister haben immer Angst, wenn man Ungläubigen nicht genug Kante zeigt. Sie sagen, oh, man muss Kante zeigen. Dass man die Sünde dann verniedlicht und fördert. Sie kennen nur ein Muster. Und sie haben dieses Muster auch selber nur erfahren. Deswegen ticken sie so. Ich sage das nicht mit Verachtung. Sie haben es nie anders gelernt. Das ist das Muster der Anklage, der Entwertung, der Beschämung, der Strafandrohung, die dann erzwungenen und wenig dauerhaften Gehorsam und Umkehr hervorbringt. Ich bin doch mal ganz ehrlich, wenn ich dich zu was zwinge, dann machst du es, weil ich dich zwinge. Aber mit dem Herzen bist du nicht dabei. Und so wie der Zwang ein bisschen nachlässt, machst du es wieder your way, gehst du deinen Weg wieder. Und genauso funktioniert Glaube, der Angst und Scham und Furcht basiert, funktioniert. Ich tue, solange der Druck aufrechterhalten wird, und wenn das, der Druck nachlässt, dann mache ich wieder das Ding meinen Weg. Das ist nicht echt. Und Menschen, die dich von außen beobachten, kriegen das ganz genau mit, was dich antreibt. Deswegen hat Nietzsche gesagt, die Christen sollten Erlöster aussehen. Er hat gut beobachtet. Kunstlicht erzeugt immer Kunstlicht. Und das ist ein Licht, was nicht anzieht. Gott wirkt völlig anders. Er zeigt uns verlorenen Töchtern und Söhnen in skandalöser Weise seine Wertschätzung. So dass wir selber erstmal geschockt sind. Ja, siehst du nicht meinen Dreck? Wie kannst du mich so gut behandeln? Seine Wertschätzung, die er immer noch für uns hat, trotz unserer moralischen Zerbrochenheit. Er lädt uns ein, ohne moralische Gegenleistung in seiner Nähe zu sein. Er sagt, komm, komm zu mir. Er zeigt uns, dass du immer noch, egal wie zerbrochen du bist, einen Wert hast, einen großen Wert hast und dass du willkommen bist in seiner Nähe. Maren, ich möchte dir danken für dein Zeugnis heute Morgen. Das hat mich so berührt. Und ich war so berührt von euch allen hier. Ich dachte, was für eine Gemeinde, dass man hier vorne sagen kann, ich bin geschieden, ich habe das und das und das, ich habe ein Kind bekommen außerhalb der Ehe. Es gibt Gemeinden, da fliegen die Steine, wenn du sowas sagst. Ne? Und das ist, ihr habt hier Licht und ihr seid dabei, Licht zu werden, das die Welt so dringend braucht. Wo wir uns bekennen können, wer wir wirklich sind, wo wir die Schürze runterlassen können, wo wir die Feigenblätter runterlassen können, wo jeder sieht, wer der andere wirklich ist. Und wo wir uns unterhaken, sagen, komm, es geht weiter, wir schaffen das zusammen. Das ist Gemeinde, die Gott haben möchte. Und das ist, Gott vertraut, dass Liebe, Langmütigkeit und 7x70x Vergebung mehr Werk in uns tun, als 10.000-mal intensive Anklage und furchtmanipulierte Beschämung. Liebe braucht Zeit. Darum hat Jesus gesagt, du sollst 7x70x vergeben. Hat euch mal gefragt, warum so viel? Das sind 490-mal pro Tag, pro Fall. Ich habe Gott mal gefragt und ich hatte das Gefühl, er hat mir geantwortet, sagt, Uwe, weil du so blöd bist, es nicht anders kapierst. Du brauchst so lange, bis du was verstanden hast, wie es richtig geht. Und deswegen muss ich dir 490-mal vergeben. Gott hat Geduld und Langmut mit uns, mit dir und mit mir, bis wir was kapieren. Sieh dir das wunderbare Beispiel an von Zachäus, dem Oberzöllner. Auch er ist magisch angezogen von diesem Prediger Jesus und will ihn hören. Was hat ihn bewogen, an diesen Ort zu kommen, auf den Baum zu klettern? Was er gehört hat von Jesus, Das war anders. Es waren viele Bußprediger zur Zeit Jesu unterwegs, die mit flammender Anklage und Höllenfeuer gedroht haben. Und die die Sünder spüren ließen, du bist Abschaum, du bist das Letzte. Wenn du nicht auf Knien und Füßen Buße tust, ja. Aber hier strahlt ein Licht der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit aus diesem Prediger Jesus heraus. Es zieht die Sünder magnetisch an. Zachäus muss von ihm gehört haben, schon lange bevor Jesus in sein Dorf kam. Und dass sogar einer von den Zöllnern ihm nachfolgte. Und so kommt es zu dieser Einladung von Jesus, wo sich Jesus selber einlädt zum Essen zur Hausgemeinschaft, als ein Zeichen der Wertschätzung und Liebe. Kein Wort der Anklage, kein Wort der Verachtung, kein Wort der Geringschätzung. Keine fromme Kante. Und das hat die Pharisäer auf die Palme getrieben. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Sowas. Und ich kann mir vorstellen, die Frommen haben sich das Maul zerrissen darüber. Ihr Lehrer. Aber dieses Licht der Liebe, der Annahme, nicht der Anklage, bewirkt eine ganz tiefe Umkehr in Zachäus, indem er sein Unrecht völlig freiwillig zugibt. Wir finden im Text keinen Hinweis, dass Jesus ihn angesprochen hat auf seine Schandtaten. Ohne frommen Bußzwang gibt er große Teile seines Vermögens an die Armen weg und transformiert sein Leben. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Aber das Heil kam, weil er eine liebevolle Einladung gegeben hat. Weil das Licht der göttlichen Liebe, des göttlichen Erbarmens, der göttlichen Annahme, trotz dieser harschen Sünde, diese Zachäus war kein kleines Sünderlein, er war schon eine Drecksau, Entschuldigung. Und Jesus hat ihn das aber nicht spüren lassen. Und das hat ihn geschreddert, zutiefst geschreddert. Es ist nicht das verkrampfte Anpredigen, Anklagen der Glaubensdistanzierten oder das Drohen, ihnen zu sagen, was nicht sind, was sie berührt, sondern wenn wir ihnen Annahme und Liebe zeigen. Wertschätzende Beziehungen aufbauen, das Licht der Liebe Gottes aus uns leuchten lassen, durch Güte, Freundlichkeit, Hilfe, stille, tätige Nächstenliebe, gezeigte Wertschätzung. Dieses Licht, wenn wir das leben, öffnet die Herzen der Menschen. Und sie beginnen zur rechten Zeit, dich selber zu fragen, warum bist du so? Du bist so anders, du tickst so anders, du behandelst mich so gut, warum? Ich habe es gar nicht verdient. Und dann kannst du durch dieses weit geöffnete Scheunentor deine Gnade reinbringen. Nochmal, ihr seid das Licht der Welt, das kann die Stadt, die auf dem Berg nicht verborgen bleibt. Wenn in dir Liebe, Gnade und Zerbrochenheit ist, dann strahlst du ein Licht aus, das nicht verborgen sein kann. Schauen wir uns mal ein wenig genauer an, wie dieser Vers sich in unserem Leben verwirklichen lässt und lesen dazu Johannes 7, 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. In diesem Vers wird das Prinzip der Strahlkraft, die wir haben, mit Wasser verglichen, das aus uns strömt. Jesus sagt, wenn jemand an mich glaubt, werden. Punkt, Punkt, Punkt. Auch hier müssen wir uns wieder von der gängigen Interpretation, der frommen Interpretation, was ist Glauben, lösen. Für unser westlich-griechisch geprägtes Denken ist Glauben meistens Wissen. Wir würden dann sagen, wenn jemand weiß, wer ich bin, wenn jemand seine konfessionellen Glaubenssätze auswendig aufsagen kann und die ganzen Regeln und Rules kennt, das meint Jesus nicht mit Glauben. Glauben ist nicht Wissen. Wir haben aus Glauben das intellektuelle Fürwahrhalten von gewissen Dogmen und Doktrinen, die wir dem Verstand bejahen und die wir dann in konfessionelle Formen gegossen haben, meine Gemeinde gegen deine Gemeinde. Und wir legen durch unsere Doktrin auch fest, wer ist drin, wer ist draußen, wir können genau messen, ne? Aber das ist nicht, was Jesus als Glauben meint. Das ist kein lebendiges Wasser und kein Licht. Das Wort, was für Glauben im Neuen Testament immer wieder verwendet wird, ist das Wort Pistis. Das heißt nicht verpiss dich, sondern Pistis heißt eigentlich Vertrauen. 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 Es ist ein Unterschied, etwas zu glauben vom Intellekt oder zu vertrauen. Und du könntest jetzt sagen, Uwe, leih mir mal 1000 Euro. Und dann kann ich sagen, ja, ich glaube ja schon, dass du es mir zurückgibst. Aber die Frage, vertraue ich dir, ist die ganz andere. Ne? Und was Jesus hier ausdrücken möchte, ist Vertrauen. Wer mich erfahren hat, wer mich erlebt hat, auf dieser Herzensebene, diese Gefühlsebene, der glaubt. Aus dem strömt Wasser und Licht des Lebens zu anderen Menschen. Was bedeutet es konkret? Ich bin zutiefst überzeugt, Jesus zu erkennen, zu erfahren, hat etwas damit zu tun, seine Gnade, sein Erbarmen an mir selber erfahren zu haben. Immer wieder neu zu erfahren, wie er mich in meiner Zerbrochenheit und Schwachheit durchträgt, demütig annimmt. Wenn du das erfährst, dann zerbricht dein Vergeltungsuniversum innen. Du wirst ein anderer Mensch. Du kannst anderen dann auch nicht mehr nicht vergeben. Du musst vergeben. Du bist barmherzig. Wenn du Geduld erfährst, geduldige Annahme, geduldiges Warten, dann hast du auch mit anderen immer mehr Geduld. Ich kann wirklich sagen, das habe ich gelernt in den letzten 15, 20 Jahren. Und ich habe diese Zeit gebraucht, das zu lernen. Das lernt man nicht mit einer Predigt oder Zuhören. Aber wer diese Zerbrochenheit selber erfahren hat und die Gnade und die Annahme, der strahlt Güte, Sanftmut und Erbarmen auch aus. Und das ist dann das Licht, was aus dir leuchtet. Die Ströme lebendigen Wassers, die zu dir fließen. Das zieht Menschen an. Ich war jetzt ja auf einer Reha-Kur und da hatte ich auch wieder so viel Begegnung, wo Menschen mich angesprochen haben. Darf ich mal fragen, wer sind Sie? Ich sage, wieso, wer bin ich? Ich bin Mensch. Nee, Sie haben so eine Ausstrahlung. Und dann kamen wir auf den Glauben zum Sprechen. Und ich habe eher über den Vater und seine Gnadenvergebung gesprochen. Und ich war in tiefen Gesprächen mit den Leuten drin. Das war so berührend. Ich erlebe sogar, dass Tiere, ich nenne mich immer den Hund- und Pferdeflüsterer, Tiere kommen zu mir und lassen mich locker von mir. Ich glaube, dass Tiere auch spüren, ob du Licht in dir trägst, göttliches Licht, Zerbrochenheit in dir trägst, Liebe in dir trägst. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir auf diesem Weg Sanftmut und Demut ausstrahlen. Schauen wir mal, was Richard Rohr gesagt hat. Es ist so toll. Je tiefer ich verstehe, wie ich gefallen, ich selber schuldig bin und selber Vergebung brauche, nimmt Gott mir die Macht zu entscheiden, wer die Guten, wer die Bösen sind. Lass es mal auf dich wirken. Je mehr du verstehst, wie du selber gefallen bist, wird dir die Macht genommen, die anderen zu kategorisieren. Mein Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Es fällt dir zunehmend schwerer, einen anderen zu richten, zu verurteilen. Ich habe nicht mehr die Freiheit, selbst zu entscheiden, wen ich respektiere und wen nicht. Es gibt nur noch wir und nicht mehr die anderen. Wenn du da tiefer und tiefer drin bist, dann siehst du nicht mehr, ja, der ist Sünder und der, sondern ich bin genauso Sünder wie der. Du kannst ganz anders dem anderen gegenüber auftreten. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, was Gott mir total genommen hat, ist das einfingerige Winken im Auto. Ich habe früher auch immer diesen hier und da. Und heute können sie hinter mir hupen, können mich schneiden. Ich segne sie. Nicht verkrampft, weil ich es muss, sondern es ist, weil ich weiß, ich bin selber ein Arschloch beim Fahren manchmal. Entschuldigung, ich mag es so klar zu sprechen. Ich habe nicht mehr die Freiheit, selbst zu entscheiden, wen ich respektiere und wen nicht. Es gibt nur noch wir und nicht mehr die anderen. Und ich stehe wehrlos vor dem großzügigen Verstehen seiner Gnade und Barmherzigkeit mir gegenüber. Wie kann ich sie dann anderen verwehren? Wenn du da angekommen bist, strahlt Licht aus dir, das Licht des Erbarmens, des Vergebens. Nicht das Verkrampfen, ich muss vergeben. Es ist einfach da. Menschen spüren das und Menschen werden angezogen von dir. Schauen wir einen anderen Satz, der ist so genial, Bart Smuggler. Der Frieden, sollte er kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Das ist der Unterschied zwischen den frömmelnden Heiligen, die verbittert und verbiestert sich alles verkneifen und sauer und wütend sind auf die, die es sich einfach erlauben, immer noch in Sünde zu leben. Und jemand, der zerbrochen ist, der weiß, ich bin selber zerbrochen. Der schweigen kann, wenn er Unrecht sieht und nicht lauthals mit dem Zeigefinger deuten muss, letzten Endes nur aus Ärger. Das Licht, das wir ausstrahlen können und werden, ist Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit. Lesen wir mal eine klare Textansage von Jesus dazu. Lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das ist der Auftrag heute Morgen. Lernt von Jesus. Er ist von Herzen demütig und sanftmütig. Es geschieht nicht dadurch, dass du sagst, wie lerne ich Demut, 10 Lektionen, ich übe, sondern indem du deine Zerbrochenheit einsiehst, mit deiner eigenen Schwachheit immer wieder zu ihm kommst und Vergebung abholst und empfängst. Segen abholst und empfängst, wo du ihn nicht verdient hast. Ich habe meine größten Segen empfangen in Zeiten, wo ich ungläubig, kleingläubig und verdreht war. Und es hat mich beschämt und transformiert. Ich möchte von Anselm Grün aus seinem Buch über die Wüstenväter einen kleinen Auszug lesen. Das ist auch so toll, über das, was Jesus sagt, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht Strenge, nicht moralisieren, nicht das Angstmachen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Und da kann ich nur laut Amen zu sagen. Das ist das, was uns die Bibel über Jesus zeigt und was wir selber erleben. Vielleicht habt ihr es selbst sogar schon erlebt. Der Sanftmütige muss anders denken, nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Ich muss nicht argumentieren. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Ich muss nicht mit Argumenten den anderen totschlagen. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Was mich immer freut, ist, wenn ich mit Nichtchristen in Diskussionen gerate und sie möchten dann mit mir diskutieren, dann habe ich das Schwerter gekreuzt und das hat mir Spaß gemacht. Ist auch okay. Aber heute sage ich einfach, weißt du was? Nicht du findest Gott, richtig. Er findet dich. Ich muss Gott nicht verteidigen. Und das nimmt den oft so dermaßen den Wind aus ihren eigenen Segeln. Das hat mir noch keiner gesagt. Ne? Nicht du findest Gott, er findet dich. Wenn wir nicht mehr streiten müssen, wir müssen Gott nicht verkrampft verteidigen, sondern wir können Güte und Freundlichkeit darstellen. Wir können sagen, dass der Vater ihn findet und das ist so sagenhaft anders. Wer einer solchen Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm. Das ist Christus in dir. Und wird ihn darin erkennen. Er wird Christus in dir erkennen. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Nur wenn Menschen, Christen, sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität, die christusgemäß ist. Und das geschieht durch dieses Laufen im Leben, wo wir selber hinfallen, aufstehen, Vergebung abholen, Krone gerade rücken, Staub abklopfen, weitergehen und wieder aufstehen, hinfallen. Das ist ein ständiger Prozess, aber in dem Prozess des Versagens und der Gnade empfangen, werden wir immer zerbrochener. Und in der Zerbrochenheit werden wir immer barmherziger. Und in der Barmherzigkeit strahlt immer mehr Licht aus uns zu den Menschen. Und Menschen nehmen diese Barmherzigkeit wahr. Und Menschen werden dir Fragen stellen und werden dich fragen, warum bist du so, was ist mit dir? Und du wirst reden können. Und dann wird dein Reden glaubwürdig sein, weil sie etwas gesehen haben, was sie nicht leugnen können. Nochmal, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Die Sanftmut, die Jesus ausstrahlte, zog die Menschen an, weil er sie nicht verurteilte oder als schlecht empfand. Und sie sahen sich in ihrer Zerbrochenheit angenommen. Ich möchte sagen, wir sind kein Auswahlexperiment Gottes. das sich bewähren muss und sich seine Erlösung im Leben verdienen muss. Du musst dir deine Erlösung nicht verdienen. Gott hat dich erwählt, ergriffen und er wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortführen und vollenden. Er ist es, der dich vollendet. Du lebst speziell zu erkennen, dass du es nicht schaffst und dass es die Gnade des Vaters ist, die dich vollendet. Und dieses Begreifen macht dich immer mehr zu seinem Ebenbild. Schauen wir mal ein anderes Zitat an, das mich sehr bewegt. Gesetzlichkeit sagt uns, Gott wird uns lieben, wenn wir uns ändern. Das Evangelium sagt uns, Gott ändert uns, weil er uns liebt. Philipper 1,6, ich bin darin in guter Zuversicht, der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das ist so wichtig. Das verändert uns auch immer mehr. Alles andere gibt keinen Sinn. Niemand schafft es, sich selbst zu verändern. Wenn, dann bist du dieses Kunstlicht, wo Menschen spüren, wo du verbittert, verbiestert und ja, mit Zähneknirschen, wie der ältere Bruder, deine Frömmigkeit lebst, aber dein Herz ist kalt. Schauen wir mal, was Paulus noch gesagt hat, um das zu rund zu machen. Römer 11, 32-34. Denn Gott hat alle, nicht einige, alle, Pass ist das Wort, miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich einiger aller erbarme. Gott hat den Unglauben letzten Endes zugelassen, um sich über alle zu erbarmen. Und jetzt kommt Paulus zu diesem, wo viele Fromme immer schimpfen, ja, ich muss doch. Welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit, der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, unausforschlich seine Wege. Wie Gott an uns handelt, auch im Heil handelt, ist unausforschlich, unbegreiflich, unverständlich. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, wer ist je sein Ratgeber gewesen? Wenn wir diese gewaltige Wahrheit immer mehr begreifen, wird unser Wesen immer mehr transformiert. Wir richten immer weniger, verurteilen immer weniger, vergelten immer weniger, werden immer großzügiger und gelassener, weil uns die unbegreifliche Güte Gottes selber immer wieder täglich begegnet, solange wir atmen. Und dann werden wir zum Licht der guten Werke, von dem Jesus sprach, das aus uns fließt, nicht das verkrampft aus uns fließt, durch erzwungene Werke. Und Menschen spüren das. Und wenn sie dein Vertrauen sehen, deine Vergebung, deine Gnade, dann beginnen auch sie anders zu handeln und anders zu leben. Und sie werden von dir hören, wie die beschämende Güte des Vaters dich verändert hat. Und du bist dann eben nicht mehr dieser sauertöpfische Heilige, der mit Drohen und Anklagen andere manipulieren muss, wie dieser ältere Bruder, der nicht verstanden hat, wer er war. Er wollte korrekt leben, nicht so rebellisch wie der Junge. Aber er hat nicht verstanden, dass er Sohn war, hat nicht verstanden, wer der Vater ist. Er hat nicht verstanden, dass was dem Vater gehört, auch ihm gehörte. Er war ein sauertöpfischer, bitterer Mann geworden. Und das ist das, was Gott nicht möchte. Kommen wir zum Schluss. Dieses Licht ist Sanftmut, Erbarmen, Güte, Freundlichkeit, das Gott aus uns strahlen möchte. Und es kommt zu dir, indem du deine eigene Zerbrochenheit annimmst, erfährst, immer wieder mutig in deinen Versagen zum Vater kommst, Vergebung abholst, dich segnen lässt, auch da, wo du es nicht verdient hast, dich segnen lässt, ihm um Hilfe bittest, Segen erfährst, Gnade erfährst, Hilfe erfährst. Und das beschämt dich dann so, dass du gar nicht anders kannst als anderen auch die es nicht verdient haben, mit Gnade, Güte und Segen zu begegnen. Ich möchte abschließen. Nochmal, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet nicht ein Licht an, setzt es unter einen Kübel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Lass dein Licht leuchten, nicht verkrampft, nicht, ich muss jetzt zeigen, ich bin Christ, oder wie ich euch die Geschichte erzähle von meinem Freund, der dem mit seinem kaputten Auto geholfen hat und ihm dann eine Bibel gibt und das auch darum haben sie mir geholfen. Das meine ich nicht. Wir tun das Gute und müssen nicht jedes Mal das den Pepper draufhauen. Ich habe es getan, weil ich Christ bin. Ne? Das ist. Wir tun das Gute, die Güte, die Freundlichkeit, das Erbarmen, weil wir es von Natur aus tun möchten, weil wir es auch erfahren haben. Und dann überlassen wir es Gott, dass er weitere Steine bauen lässt, wo wir im Leben dieses Menschen arbeiten und wirken können. Das ist das. Lass dein Licht leuchten. Das Licht strengt sich auch nicht an zu brennen. Das brennt einfach. Die Sonne strengt sich nicht an zu brennen, sie brennt einfach. Und sie gibt ein gigantisches Maß an Energie ab, mehr als wir auf der Erde brauchen. Und so ist auch, wenn Gott aus dir strahlt, da fließt mehr aus dir, als andere Menschen brauchen können. Es ist überströmend. Aber es ist, weil sein Licht in dir leuchtet und du dieses Licht nicht verkrampft zum Brennen bringen musst. Darf ich noch mit euch beten? Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du dieses Wort lebendig machst. Lass es nicht eine fromme Theorie sein, so was Abgehobenes, was in der Luft schwebt und sich nicht anhört. Gib uns Gnade, Vater, deine Vergebung, deine Liebe mit uns, für uns, immer wieder neu anzunehmen. Vor allem bitte ich dich, dass wir dich erfahren. Ich bete für jeden hier im Raum, Vater, dass er bewusst deine Güte erfährt. Besonders da, wo er sich selber ungenügend, unzureichend, unmoralisch findet. Wo er vielleicht mit Dingen kämpft. Vater, lass uns deine Liebe erfahren, da wo wir sie am wenigsten erwarten. Lass uns erfahren, wie du uns vergibst, wie du uns segnest, wie du uns belohnst, Vater. Dass wir beschämt sind, beschämt sind. Und dass die Scham uns dahin treibt, anderen genauso zu begegnen dieser Welt. Dass sie zum Licht werden, zum Licht des Erbarmens, der Langmut, der Freundlichkeit. Dein Licht aus uns leuchtet, Vater. Und dass Menschen fragend werden. Dass Menschen dir in uns begegnen, unser Sanftmut dir begegnen. Und erkennen, wer du wirklich, wirklich bist, Vater. Du wirst aus uns strömen und Menschen berühren. Das ist dein Werk. Du bringst andere zum Leben, nicht wir. Aber wir wollen deine Leuchter sein, deine Kerzen sein, die du anzündest. Brennen uns, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen.